Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist eine neue Ausgabe vom Eule-Podcast. Heute geht es um den Katholikentag und bei mir habe ich Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp.
Hallo Michael.
Du warst die letzten Tage fleißig unterwegs auf dem Katholikentag.
Genau, also der Katholikentag ist offiziell gestartet am Mittwoch vergangener Woche, abends mit einer Auftaktveranstaltung auf dem Residenzplatz in Würzburg. Da hat der Katholikentag in diesem Jahr stattgefunden und der ist offiziell zu Ende gegangen am Sonntagvormittag mit einem Gottesdienst, mit einer Messe. Da war ich schon nicht mehr in Würzburg, sondern ich war da von Mittwochnachmittag bis Samstagmittag.
Warum bist du früher abgereist? War es dann doch nicht so spannend?
Nee, also für den Gottesdienst musste ich nicht mehr in Würzburg bleiben, denn der wurde ja unter anderem auch im Fernsehen übertragen, im ZDF. Und auch sonst ist so Gottesdienstberichterstattung da nicht mehr so ergiebig. Und weil ich ja hier in die Provinz von Thüringen zurück muss, musste ich dann irgendwann los, damit ich auch ankommen kann, ohne weitere Hilfe mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Grüße gehen raus an die Deutsche Bahn.
Nee, die sind super gewesen dieses Jahr. 1A, alles geklappt, trotz mancher Umstiege. Aber ja, insofern habe ich das Podienprogramm, was auch am Samstag sich natürlich noch fortgesetzt hat, auch Samstagnachmittag, da nicht mehr vor Ort erlebt. Ich habe eine Veranstaltung, die am Samstagnachmittag stattgefunden hat, aber noch im Livestream verfolgt, nämlich die Veranstaltung mit dem Kardinal Craig. Das ist ein wichtiger Mann aus dem Vatikan, der organisiert dort die Weltsynode bzw. das Büro der Bischofssynode, die sich zweimal bereits getroffen hat. Und dieser synodale Prozess der römisch-katholischen Kirche weltweit ist dadurch eigentlich dann jetzt mit nach Würzburg geraten.
Und da gab es tolle Neuigkeiten zu?
Naja, der hat eine Grundsatzrede gehalten und dann wurde auf dem Podium noch weiter diskutiert. Das war schon gar nicht so unspannend.
Mit ihm wurde diskutiert?
Ja, wobei man sich diese Diskussion jetzt nicht so ganz lebendig dialogisch vorstellen muss. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal hin. Vielleicht noch ein Satz mehr dazu, was ich gesehen habe und vor allen Dingen, was ich auch nicht gesehen habe. Also, wie auch schon auf den Kirchentagen und Katholikentagen, über die wir in der Eule schon berichtet haben, über die ich schon berichtet habe, ist es so, dass die meisten TeilnehmerInnen gerne in die Gottesdienste gehen, Andachten wahrnehmen, auf dem Markt der Möglichkeiten, ja, der bei Katholikentagen Kirchenmeile heißt, wandern und spazieren gehen, sich da die Stände anschauen, an Glücksrädern drehen.
Da sind so alle möglichen kirchlichen Organisationen, die sich da halt mal irgendwie vorstellen.
Und das ist in der katholischen Kirche noch weitaus vielfältiger als in der evangelischen. Also da ist wirklich alles da. Irgendwie jegliche Splittergruppe, die sich noch finden lässt. Manchmal auch sehr erstaunliche Frömmigkeiten, die da sich präsentieren.
Wir nennen hier jetzt mal lieber keine Namen, damit es ja nicht heißt, wir bashen da.
Na doch, wir können zum Beispiel, darüber haben wir schon geschmunzelt, dass die Jugendorganisation der Piusbrüder mit dabei ist.
Ah, okay.
Ja, und dann noch manche Ordensgemeinschaft mehr, die man ja kaum wahrnimmt.
Also ich war ja auch mal auf so einem Stand, ja, also hab da Sachen verteilt für die Hochschule, an der ich studiert hatte, von Neudettelsau aus. Mhm. Da haben wir so Sachen verteilt und Bibelsprüche gestempelt oder was auch immer. Ich weiß es nicht mehr. Was verteilen denn die Pius-Brüder?
Na, die hatten, glaube ich, auch ein Glücksrad. Also das Ding ist, man versucht sich natürlich was einfallen zu lassen, warum die Leute stehen bleiben. Vielleicht auch gerade diejenigen, die mit Kindern und Familie, als Familie unterwegs sind. Und das gleicht sich dann so ein bisschen. Aber wenn man so gar keine Aktion hat, sondern nur informieren will, dann sieht es dünner aus. So, der Markt der Möglichkeiten, beziehungsweise die Kirchenmeile, das können wir eigentlich abstempeln. Ich bin da nur einmal eine Stunde so rübergegangen. Ich möchte zwei Sachen, die ich bemerkenswert finde, hier herausheben. So richtig und wichtig das ist für viele Organisationen, sich da zu präsentieren. Das ist ein ziemlicher Aufwand, das kostet auch Geld, bei Kirchen und auf Katholikentagen auch. Das sieht man auch in der Ausstattung der Stände. Und da muss ja natürlich auch immer jemand da sein, wie du das gerade gesagt hast, um da Standwache zu halten, beziehungsweise die Leute anzusprechen. Und dafür fahren ja die Mitarbeiter ganz häufig eben auch Haupt- und manchmal auch Ehrenamtliche dann in die jeweilige Stadt, müssen dort untergebracht werden. Das ist eine kostenintensive, aufwendige Angelegenheit. Ich finde ganz clever machen, dass die norddeutschen Bistümer, die ein großes Zelt inzwischen haben, in dem die ganz viele Initiativen bündeln. Und da gibt es dann auch Sitzgelegenheiten, das echt nicht schlecht ist, gerade für die älteren BesucherInnen, dass sie sich mal hinsetzen können. Und man ist halt in einem Zelt, da kann es auch mal regnen. Und es hat jetzt gerade in Würzburg ganz häufige Schauer gegeben. Und als Kontrapunkt dazu, unsere evangelische Kirche in Deutschland, die EKD, die war gar nicht da mit einem Stand. Die hatte keinen eigenen Stand, obwohl sie für den Kirchentag in Hannover erst einen neuen Stand, einen neuen Messestand sich sehr teuer hat machen lassen. Ich weiß nicht, vielleicht ist der irgendwo im Keller in der Herrenhäuser Straße verloren gegangen. Man weiß es nicht im Kirchenamt in Hannover. Aber der war jedenfalls nicht da. Stattdessen war die VELCT da, also die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche in Deutschland. Die hat das evangelische Banner auf dem Markt der Möglichkeiten auf der Kirchenmeile hochgehalten. Und an dem ersten Abend, den man vielleicht schon als Abend der Begegnung bezeichnen darf, da gab es ganz viele Bühnen mit Live-Musik in der Stadt, wo viele Leute unterwegs waren. Also man kann von dem Outdoor-Angebot eh nicht alles sehen. Und ich war jetzt, das ist jetzt so vielleicht der letzte Satz zur Einführung, ich war ja vor allen Dingen dort, um die Veranstaltung zu beobachten, bei denen diskutiert wird, bei denen relevante Sachen gesellschaftspolitischer Natur diskutiert werden. Und deshalb habe ich gar nicht so viel Zeit gehabt, um da irgendwie die Outdoor-Gelegenheiten groß wahrzunehmen. Und ich habe auch, Asche auf mein Haupt, keinen einzigen Gottesdienst miterlebt und habe auf diesem Katholikentag auch nicht ein einziges Mal selbst gesungen als Teil einer Gemeinde, außer beim Schlusssegen des Abendsempfangs der SPD, Ubi Caritas, und das war's. Ansonsten habe ich leider keine geistlichen Veranstaltungen miterlebt.
Ubi Caritas, das erinnert mich auch stark an meinen Konfirmandenunterricht. Wie sieht es denn aus, Philipp? Du hast jetzt gesagt, du warst vor allem für die Veranstaltungen da, auf denen diskutiert wird. Was wurde denn diskutiert? Ich denke, vieles kann man sich so denken, aber was war denn jetzt so das Thema, was du mitnimmst?
Das ist cool, dass ein Nicht-Journalist mal diese Frage stellt. Was ist denn das Thema? Denn das ist ja immer so das Gespräch zwischen Journalisten und Journalistinnen, wenn wir uns zwischendurch getroffen haben. Oder abends bei den unterschiedlichen Empfängen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, SPD, alle Parteien, demokratischen Parteien laden abends ein. Da gibt es was zu essen, was zu trinken. Und Politikerinnen und Politiker und die Gastgebenden des Katholikentages vom ZDK oder Vertreter der katholischen Kirche halten Reden, die dann auch programmatischen Inhalt haben. Deshalb sind diese Veranstaltungen relevant. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Empfänge, zum Beispiel traditionell auch von der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen, wo dann ganz viele KirchenvertreterInnen aus den anderen christlichen Kirchen und Konfessionen abends zusammen sind und Eindrücke teilen oder sich unterhalten darüber, wie es da in ihren Kirchen gerade zugeht, also in den orthodoxen Kirchen, in evangelischen und anderen Freikirchen. Und tagsüber wurde mein Programm spontan ein bisschen anders, als ich dachte, weil ich ja doch noch auf einem Podium selbst zu sitzen kam, nämlich gleich am Donnerstagnachmittag auf dem Podium Christsein in der Minderheit. Und das scheint mir aber gleichzeitig offensichtlich ein sehr wichtiges Thema zu sein. Also die große Posthalle da mit über 1200 Plätzen war knackevoll.
Okay.
Die sind jetzt nicht extra wegen mir gekommen, sondern vor allen Dingen wegen Jan Lofeld, dem katholischen Theologen, der dieses Buch geschrieben hat über ja den schwindenden, also nicht einfach nur über das Schrumpfen der Kirche, sondern über die schwindende Bedeutung des Glaubens. Ja? Und dann saß mit uns vorne auch noch Bodo Ramelow, der Bundestagsvizepräsident, engagiert unter anderem im Präsidium des Evangelischen Kirchentages.
Ach, das ist nett, dass man bei schwindenden Glauben und so halt natürlich gleich an prominente Protestanten denkt.
Genau, genau.
Aus dem Osten.
Ja, genau. Und die Verlegerin Nora Pester aus Leipzig. Ja, dass das jetzt Ossis waren, beziehungsweise bis auf Herrn Lofeld alles Menschen, die mit Ostdeutschland Bezug so rumlaufen, das liegt daran, dass die Veranstaltung vorbereitet wurde von den katholischen Akademien in den ostdeutschen katholischen Bistümern.
Haben die sich auch das Thema ausgesucht dann?
Ja, genau.
Ja, okay, okay.
So, und dann Freitag hatte ich richtig viel Zeit für Veranstaltungen und habe unter anderem ein Podium über Christen im Heiligen Land besucht und eine Veranstaltung zur Migrationspolitik und eine Bibelarbeit mit Thilo Jung und Schwester Scholastica. Das waren die drei Podien, die ich an dem Tag untergebracht bekommen habe. Und über all die drei Veranstaltungen und über noch ein bisschen mehr gibt's und wird es in der Eule noch zu lesen geben.
Also so ein paar Kracher kann man jetzt ja dann auch nicht völlig unerwähnt lassen. Worüber man, wenn man gar nichts mitbekommen hat vom Katholikentag und nicht mal wusste, dass der da war, dann hat man doch irgendwie mitbekommen, dass unser Bundeskanzler Merz da so ein paar Sachen gesagt hat. Hast du das irgendwie mitbekommen?
Ja, natürlich hat man das mitbekommen, weil das für die Veranstaltung an sich total wichtig ist, dass auch so Hochkaräter kommen, so wegen der öffentlichen Aufmerksamkeit, nicht wahr?
Ja.
Ich bin selbst aber nicht zu dem Podium hin. Da sind nämlich immer ganz viele andere liebe und tolle Kolleginnen.
Ja, wir haben genau. Da auch schon drüber geredet.
Und die berichten dann darüber.
Ja.
So, also das Framing dieser Veranstaltung war ja, dass Friedrich Merz mit jungen Menschen ins Gespräch kommt. Das ist nach dem Eindruck derer, die das gestaltet haben und nach dem Eindruck derer, einiger derer, die da waren, auch gut aufgegangen als Konzept. Für mich war das einfach so, dass ich gesagt habe, also natürlich kann der Kanzler, das kriegt er ja häufig genug hin, sich da völlig in die Nesseln setzen, indem er irgendjemand von den jungen Menschen ganz böse über den Mund fährt. Dann hört man aber hundertprozentig davon.
Mhm.
Oder aber es wird, wie es auch beabsichtigt war, so ein harmoniebedürftiger Austausch. Und da habe ich so mir so gedacht, das kann ich mir sparen. Ja? Jetzt in der großen Presse wurde ja vor allen Dingen berichtet, dass er nochmal einen USA-kritischen Satz gesagt hat. Okay, ich glaube, was für die jungen Menschen, die da waren, enorm bedeutsam war, war deutlich zu machen, dass das Thema Klimakrise für sie nicht abgeräumt ist, sondern dass das eigentlich eine absolute Zentralstellung hat. Inwieweit das jetzt seine Politik verändern wird, das wage ich mal zu bezweifeln. Ja? Aber es ist gut, dass man voneinander hört und man darf hier nochmal zur Kenntnis geben, das war jetzt das erste Mal, dass Friedrich Merz als Bundeskanzler auf einem Katholiken- oder Kirchentag war. Der Kirchentag im vergangenen Jahr hat ja rund um den 1. Mai stattgefunden.
Mhm.
Und da war Friedrich Merz noch gar nicht zum Kanzler gewählt, sondern der ist ja erst am 6. Mai gewählt worden. Es ist aber die allgemeine Erwartungshaltung, dass er auch zum Evangelischen Kirchentag nach Düsseldorf kommt, so wie sich das für die Kanzler und Kanzlerinnen der letzten Jahre gehört hat. Es hat jetzt also jetzt nie unbedingt seinen Grund darin, dass Friedrich Merz katholisch ist, auch wenn das bemerkt wurde, dass er seit Helmut Kohl der erste Katholik wieder als Bundeskanzler ist.
Bemerkenswert, was einem da so alles auffällt. Das zweite große Thema, was ich eben so wahrgenommen habe, war dieser ganze Komplex um eben die Kirchenreformen, was wir auch immer wieder in der Eule eben als Thema haben. Das hat doch sicherlich auf dem Katholikentag eine recht prominente Rolle gespielt.
Das hat insofern eine Rolle gespielt, dass man immer Irme Stetter-Karp, die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, also die Präsidentin einer der Gastgeber, ist immer das, ja, Ortsbistum gastgebend und das CDK, das eigentlich bei jeder Gelegenheit erwähnt hat. Sie habe das Patriarchat in ihrer Kirche satt, sagte sie, gleich am ersten Abend. In vielen Reden und Auftritten hat sie das auch in ähnlicher Weise formuliert, dass also der Reformdruck weiterhin sehr hoch ist und dass der auch vom CDK weiter hochgehalten werden soll und wird.
Ja, und das auch recht erfolgreich, will ich mal kurz anmerken, weil du warst ja jetzt irgendwie da, du hast auch immer, ja, ich meine jetzt hier, in dem Sinne, als dass ich als relativ unbeteiligte Person, die halt immer mal dann wieder so schaut, was denn jetzt berichtet wird über den Katholikentag, hatte manchmal den Eindruck, dass die einzige Person, die auf dem Katholikentag irgendetwas sagt, Frau Irmestetter-Karp ist. Also will ihr damit jetzt nicht so nahe treten, aber was anderes habe ich dann gar nicht gehört, als eben genau diese markigen Sätze, die du gerade gesagt hast.
Naja, also das liegt natürlich daran, wie berichtet wird über den Katholikentag. Das können wir als kleinen Metablog gerne mal einschieben. Es gibt jeden Tag eine Pressekonferenz zu unterschiedlichen Themen und eine Eröffnungspressekonferenz und eine Schlusspressekonferenz. Und die meisten Sätze, die so in den Eröffnungsmeldungen der Nachrichtenagenturen, sowohl jetzt der dpa, also der Deutschen Presseagentur, als auch bei der katholischen Nachrichtenagentur zum Beispiel stehen, kommen eben aus diesen Pressekonferenzen, vor allen Dingen aus der Eröffnungspressekonferenz. Und dann das, was man als Journalist und Journalistin eben so auf dem Weg auf Podien aufschnappt. Aber es gibt ja viele Medien, die sind nicht mehr selbst vor Ort, sondern verlassen sich auf die Agenturmeldung. Und wenn in einer KNA-Meldung oder dpa-Meldung ein Kanzlersatz oder ein Satz von Frau Stetter-Karp drin steht, dann wird der weitergereicht und darf berichtet werden. Und dazu kommt, dass in den katholischen Medien ohnehin das so ist, dass alles, was ein Bischof sagt, berichtenswert ist, also mal in einem höheren Maße, ja, Es gibt die, also die sehr konservativen katholischen Medien, da läuft das fast so. Also wenn es ein Bischof nicht sagt, wird es gar nicht mehr vermeldet. Und dazu kommen eben die Spitzenvertreter dieser Laienvertretung ZDK. Und das sind Frau Stetter-Karp und vielleicht noch der ZDK-Generalsekretär Marc Frings. Jetzt auf diesem Katholikentag hat er auch, weil er so mit dem Geschäftsführenden, also mit der Geschäftsführung befasst, ist da auch einen höheren Stellenwert noch als zum Beispiel auf dem synodalen Weg. Da ist zum Beispiel auch der ZDK-Vize Thomas Söding, Theologieprofessor, ist der häufiger zu Wort gekommen. Ja, aber so durchzudringen mit Einzelveranstaltungen wird viel, viel schwerer, weil nämlich auch nicht mehr ganz so viele Journalisten und Journalistinnen das Ganze in der ganzen Tiefe machen können. Ja, das ist so. Und man merkt das ja auch der Eule an. Also ich kann natürlich auch nicht über 12 Veranstaltungen am Tag berichten.
Ja,
also klar. Das ist, was du jetzt aber gerade nochmal antippst und vielleicht nochmal dazu einen Satz zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Also natürlich haben die meisten Besucherinnen auf diesem Katholikentag wahnsinnig viel gesungen und gebetet, nur ich halt nicht. Also ich will das nicht falsch verstanden wissen. Es gab ja in vormaligen Jahren auch Publizisten, die auf Kirchentagen, vor allen Dingen evangelischen, waren und dann die Behauptung aufgestellt haben, hier würde ja nie gebetet, sondern nur Politik betrieben. Das ist nicht der Fall. Es ist halt nur, und das ist auch spannend für die Zukunft so, dass es vermehrt viele kleine Veranstaltungen gibt, Workshops, Fishbowl-Diskussionen. Das sind Veranstaltungen, wo die BesucherInnen zu TeilnehmerInnen werden. Die wollen sich nämlich auch einbringen. Die wollen was lernen, die wollen mitdiskutieren. Mhm. Die wollen eben auch beten und singen. Und diese Veranstaltungen, diese Andachten, Gottesdienste und diese kleinen Diskussionsveranstaltungen entziehen sich in erheblichem Maße der Berichterstattung. Ja? Weniger Journalisten und weniger Zeit zu berichten. Das sorgt halt dafür, dass man auf diese wenigen großen Höhepunkte schaut. Und die sind beim Katholikentag noch seltener als beim Evangelischen Kirchentag. Und deshalb fokussiert sich das dann alles so ein bisschen auf diese wenigen Großveranstaltungen.
Ein so ein innerkirchlicher Höhepunkt war dann ja, wie du auch schon gesagt hast, die Auseinandersetzung mit Bischof Craig.
Kardinal Craig sogar.
Ja. Und eben Kardinal Craig war da. Der ist eben, wie du sagst, sehr verantwortlich für die synodalen Prozesse von Rom aus. Und da war jetzt ja durchaus schon irgendwie auch die Hoffnung da, es gibt doch noch ein positives Zeichen aus Rom, weil wir erinnern uns, wir haben es auch schon einige Male gesagt in dem Podcast, man will ja jetzt eine Synodalkonferenz hier in Deutschland einberufen, damit der synodale Weg jetzt nicht abgeschnitten wird, sondern weitergegangen werden kann.
Da gab es erstmal die Nachricht jetzt beim Katholikentag, dass die Synodalkonferenz, die eigentlich im November starten sollte, nicht im November starten wird. Mhm. Denn das Ja oder eben, also die Rückmeldung, das erwünschte Ja aus Rom steht noch aus. Über die Hintergründe haben wir hier im Podcast und haben wir im Magazin wirklich genug berichtet. Es war Bischof Wilmer, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und auch den ZDK-VertreterInnen, sehr wichtig zu betonen, dass das nicht heißen muss, dass es keine Zustimmung gibt, aber wie wir ja unter anderem auch aus der evangelischen Kirche wissen, muss man so in eine Synodalkonferenz oder evangelischerseits Synode mit gewaltigem Vorlauf planen, weil das ja mit vielen Teilnehmern in Konferenzhotels gemacht wird.
Und mit vielen Ehrenamtlichen, die dafür jetzt nicht bezahlt werden, deren Job das nicht ist.
Die dann Urlaub nehmen müssen.
So, ja, genau. So. Die brauchen ja Vorlauf.
Und wenn man jetzt sich nie sicher sein kann, dass das überhaupt stattfindet, oder das Plazet des Vatikan bekommt. Und die Bischöfe haben gesagt, sie machen mit, aber nur, wenn der Vatikan jetzt Ja sagt. Also nochmal so eine Veranstaltung, wo, wie beim Synodalen Weg, über Jahre Treffen gemacht werden, ohne dass man sich sicher ist, ob der Vatikan da was dagegen oder dafür sagt. Das will man eben nicht mehr machen. Und insofern ist es aufgeschoben, aber nicht aufgehoben, also jedenfalls noch nicht. Und das ist die erste konkrete Nachricht dazu. Und was hat der Kardinal Craig dann gesagt? Der hat eine Menge geredet in sehr viel katholischen, vatikanischen Jargon. Also das könnte man in einem sehr langen Text alles auseinandernehmen. Was ich spannend fand, war, dass er das Bild eines Orchesters gewählt hat für das synodale Zusammengehen der katholischen Kirche in der Welt. Daraufhin hat er dann nach seiner langen Rede auch eine Rückfrage bekommen von Finja Miriam Weber. Die ist Theologiestudentin und ist Mitglied der Synodalversammlung gewesen, des Synodalen Weges. Und die hat einfach mal zurückgefragt, während ihres kleinen Redeteils, den sie da bekommen hat, wurde sie befragt. Und da hat sie zurückgefragt, wer denn jetzt nur eigentlich Dirigent und wer welche Rolle da eigentlich spielen kann und was denn so gerade mit den Frauen ist, welche Instrumente die da bedienen können.
Ich hätte gefragt, ja, welches Instrument jetzt der deutsche Katholizismus bedient oder welche Reihe im Orchester dadurch geführt
wird. Ja, also Greg hat da geantwortet, dass der Dirigent der Heilige Geist ist. Ja, und das in beiden, also das war so ein bisschen eine Aufwertung auch des synodalen Weges, das hätte nämlich der synodale Weg in Deutschland mit der synodalen prozessualen Sache da im Vatikan auch gemeinsam. Das ist ja schon mal eine Aussage. Für mich klingt es ganz genauso wie das, was Bischof Wilmer in den letzten Wochen sagt, nämlich alles muss in Eintracht mit der Weltkirche passieren. Ja, das ist keine gute Nachricht für solche Themen wie Frauenweihe oder die Weihe von Frauen in unterschiedliche Konstellationen sogar, also für das Diakonat und dann auch natürlich fürs Priesteramt, sind eigentlich jetzt nicht so die Spitzennachrichten, wenn man alle synchron spielen will. Ne? Also Craig hat dann gesagt, es geht schon darum, dass sich alle dann auch einigen quasi auf die Partitur und es ist eine Frage dessen, ist sich gut miteinander abzustimmen, obwohl das klingt fast schon evangelisch, ja, dieses wir müssen alle Akteure miteinander abstimmen. Das klingt wahnsinnig nach EKD-Föderalismus. Ja. Gleichklang der unterschiedlichen Instrumente, die man aber dann in der Gesamtmenge doch noch durchhören soll, in ihrer unterschiedlichen Prägung. Ja, also da kann man sicher hören, dass es eben diese unterschiedlichen Prägungen eben geben darf. Unterschiedliche Inkulturation, so wird das ja bezeichnet. Ja. Und damit natürlich auch die reformvorhabende Kirche in Deutschland einen gewissen Stellenwert haben. Die Sprache ist sehr wertschätzend, aber was dann dabei am Ende bei rauskommt, ist eine schwierige Kiste.
Also ich finde das Bild des Orchesters, also jedes Bild ist schnell überstrapaziert, das ist Orchesters, das ist doch schon nach 5 Sekunden drüber nachdenken einmal mal überstrapaziert und der Subtext davon wird ja dann durch Miriams Frage eigentlich ziemlich genial entlarvt, weil es geht darum zu folgen. Ein gutes Orchester zeichnet sich nicht dadurch aus, dass an vielen Ecken kreativ improvisiert wird.
Na, Moment mal, also ich bin ja kein Orchestermusiker.
Ja, ich auch nicht.
Würde aber meinen, dass in Orchester, was ein Stück sehr gut beherrscht, das im Grunde genommen ja, da braucht ja keinen Dirigenten. Und es gibt auch Orchester, die spielen gegen Dirigenten, gerade die berühmten und großen.
Ja, okay, das ist wiederum.
Aber die berühmten und großen laden sich am Ende die Dirigenten ein, die sie haben wollen. Und die Dirigentinnen, die sie haben wollen.
Also, wir wollen das Bild jetzt nicht auch mal noch weiter überstrapazieren.
Der Kardinal Craig, das ist vielleicht noch so zum Verhältnis von deutscher Kirche, deutscher katholischer Kirche, zum Vatikan ganz interessant. Der Kardinal Craig hat dann auf dem Abschlussgottesdienst auch ein Grußwort und einen Segenswunsch von Papst Leo überbracht. Das gab es nämlich vorher nie in schriftlicher Form. Das hätte man rechtzeitig anfragen können und das haben die Organisatoren leider verbettelt. Ich finde es manchmal ein bisschen lustig, weil es in katholischen Organisationen, die haben ja ein sehr breites, vielfältiges Vereinswesen nach wie vor. Und da ist es üblich, dass man irgendwie zu 100. Geburtstagen oder sonst wo von diesen Organisationen in päpstlichen Segen bekommt, in schriftlicher Form. Und der kommt immer aus dem Vatikan und da hat Papst Leo auch nicht immer was damit zu tun, das ist schon mal klar. Ja? Aber das nie rechtzeitig bestellt zu haben, das ist irgendwo auch ein bisschen symptomatisch, ja.
So ganz verstehe ich diese Pointe jetzt nicht. Du meinst, dass die Organisatoren es nicht geschafft haben, das Formular Z57 für den päpstlichen Segen auszufüllen oder dass man überhaupt einen solchen Segen beantragen muss, damit er auch erteilt wird?
Die Ansage war, dass jetzt einfach nicht genug Zeit war.
Okay.
Ja.
Ja, das sind institutionelle Besonderheiten.
Ich weiß nicht, wann das aufgefallen ist, dass das fehlt. Ja, dann hätte man es vielleicht noch schnell nachholen können, aber ich glaube, das spielt viel eine Rolle, dass sich das CDK und die LaienvertreterInnen in Deutschland immer übergangen fühlen vom Vatikan. Da ist diese ganze Debatte, welche Briefe beantwortet der Vatikan, wird er sich mal zu den Texten äußern, die auf dem synodalen Weg erschienen sind, außer in Form eigener Texte, die aber darauf nie wirklich Bezug nehmen, sondern aber eine ganz andere Linie fahren, wie bei Fiducia Supplicans oder so. Da stecken halt auch Kränkungen dahinter. Und jetzt sehe ich das inzwischen doch so, dass ja, ich würde sagen, so dieses Vermittlerlager, zu dem Heiner Wilmer, der Bischof noch von Hildesheim, bald von Münster, der neue Vorsitzende der Bischofskonferenz, ja auf alle Fälle gehört, dieses Vermittlungslager legt viel Wert darauf zu betonen, dass man jetzt in Eintracht mit Papst Leo unterwegs ist. Was in diesen Zeiten natürlich auch total naheliegend und richtig ist. An vielen Stellen des Katholikentages war Papst Leo lobend ein Thema, eben gerade auch wegen seiner Einsprüche gegenüber der US-Regierung. Ja? Und da fühlt man sich im Moment viel, viel mehr in einem Boot, als dass man betonen will, wo man sich uneinig ist. Ja? Also deshalb wird ja auch die ganze Diskussion über die Segensfeiern harmonisiert und harmonisiert. Da wird ja immer behauptet, das wäre das, was in Deutschland passiert und passieren soll, im Grunde genommen ganz auf Linie des Vatikan, was ja de facto nicht der Fall ist.
Hast du jetzt zum Abschluss für unsere Hörerinnen und Hörer noch ein paar Tipps, um sich weiter auf dem Laufenden zu halten?
Ja, also was heißt weiter auf dem Laufenden zu halten? Der Katholikentag ist gelaufen. Ja.
Ja.
So, aber für diejenigen, die das jetzt...
Aber die Themen ja nicht, Philipp. Die werden jetzt ja auch nochmal so gesetzt und weitergetrieben.
Ja, also was auf alle Fälle, was ich glaube, so aus meiner Wahrnehmung doch schon nochmal ganz wichtig ist, ich glaube, solange diese Katholiken und evangelischen Kirchentage stattfinden, sollte man da mal hin. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber trotz Livestreams, trotz Übertragungen bei katholisch.de oder vielleicht auch nächstes Jahr noch bei evangelisch.de, trotz der Fernsehgottesdienste, trotz all dem würde ich sagen, ist das vor Ort spannender, interessanter, lustiger und man trifft und spricht immer neue Leute. Ja? In der Straßenbahn einfach mal jemanden anzusprechen, ganz unterschiedliche Leute bei der Gepäckaufgabe. Ja, also man kommt in viele Gespräche, die spannend sind und die aufbauend sind, auch gerade für die ChristInnen, die jetzt in Kirchenkontexten unterwegs sind, wo sie sich ganz häufig entmutigt fühlen oder wo sie sich auch, Stichwort Minderheit, hat man vorhin schon mal, alleine fühlen.
Also die aus dem Osten kommen.
Nö, nicht bloß aus dem Osten. Nee. Also da...
Das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
Ja, aber der Ärger über Gemeindezusammenlegungen und so pastorale Räume oder wie das dann jeweils heißt, das hat auf dem Podium, auf dem ich war, eine Rolle gespielt.
Ja.
Lieber Michael, die Bayerische Landeskirche liegt doch nicht im Osten, oder? Also das habt ihr doch gerade genauso und diese Prozesse gibt es in allen Bistümern.
Also Philipp, das heben wir uns vielleicht mal für einen eigenen Podcast auf.
Genau, ja. Aber ich will es bloß nochmal sagen, also das sind so Dinge, so Bedrückungssituationen, die ja Christinnen und Christen in Deutschland überkonfessionell erleben und Kirchen- und Katholikentage sind Ermutigungstreffen. Und deshalb bin ich auch ein bisschen traurig, dass ich da weg bin ohne Gemeindegesang, denn ich bin eigentlich hin und wollte unbedingt zu einem Gottesdienst gehen. Ich wollte mir so einen griechisch-katholischen Gottesdienst angucken, wo ganz viele Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland in diesen Gemeinden landen, obwohl sie eigentlich orthodox sind, aber die griechisch-katholische Kirche ihnen eine gute Heimstatt bietet. Und die gibt es hier natürlich nicht im Norden von Thüringen und deshalb wollte ich das dort vor Ort mal erleben. Also dieser griechisch-katholische Gottesdienst war genau dann, als ich selber auf dem Podium sitzen musste, hat es sich dadurch erledigt. So, jetzt noch 3-4 Tipps zu Texten, die in den letzten Stunden und Tagen schon erschienen sind, zu einzelnen thematischen, inhaltlichen Aspekten. Die werden wir alle hier in den Shownotes verlinken. Ja? Da ist einmal ein wunderbarer Bericht von Christoph Strack, der hat über die Begegnung mit Friedrich Merz auf dem Katholikentag geschrieben. Da steckt ganz viel über das Thema Klima und junge Menschen mit drin. Dann gibt es den Abschlusskommentar von Felix Neumann bei katholisch.de. Auch der hat dieses Thema junge Menschen mit drin. Das finde ich ganz spannend, weil der einen Generationenkonflikt beobachtet hat bei den TeilnehmerInnen des Katholikentages. Lesenswert. Dann gibt es einen Bericht von Benjamin Lasive, der Frage nachgegangen ist, wie denn eigentlich die katholische Kirche mit den Ausgetretenen umgeht. Und da mit Schwester Philippa Rath, die auch auf dem Katholikentag war, gesprochen hat. Da gibt es so ein paar Projekte, ganz spannende Angelegenheit. Es wird ja gegenwärtig viel über diese Erwachsenentaufen diskutiert.
Wir haben darüber diskutiert.
Genau, aber wie geht jetzt eigentlich die katholische Kirche mit der enormen Zahl von Menschen um, die austritt? Sind die für immer abgeschrieben oder kann man da was machen? Das ist das Dritte. Also von Christoph Strack sind 2 Texte, dann Felix und Benjamin Lasive. Das sind die 4 Texte, die ich jetzt erstmal empfehlen würde und die ihr in den Shownotes findet. Und vielleicht findet ihr in den Shownotes noch viel mehr, was ich jetzt gerade vergessen habe.
Jetzt hast du nur fremde Texte empfohlen. Was kommt denn in der Eule?
Ja, in der Eule haben wir ja schon 3, eventuell sogar schon 4. Im Freitags-Newsletter letzter Woche, im Remind-Newsletter, findet ihr das ganze Thema, ist der Katholikentag ein Versöhnungsfest mit der Christdemokratie? Denn es waren wirklich enorm viele PolitikerInnen der Unionsparteien mit dabei. Mhm. Und das ist ja natürlich gerade nach dem Jahr 2025 mit dem ganzen Streit über Migrationspolitik und auch um die restliche Regierungspolitik, ja, eine total spannende Kiste. Das ist im Remind-Newsletter vom Freitag. Dann habe ich einen längeren Artikel geschrieben über die organisatorischen Folgen dieses Katholikentages. Also was hat das gekostet? Was heißt das für die Finanzierung von Kirchen und Katholikentagen in Zukunft? Welche anderen Herausforderungen gibt es da? Auch im Hinblick auf die Frage, wann gibt es denn eigentlich mal wieder einen ökumenischen Kirchentag? Dann gibt es einen Artikel, da sind so ein paar Podien betrachtet, am Block quasi, so ein paar auf einmal, ja. Ich hoffe, damit haben wir in der Eule auch eine Lücke geschlossen. Das sind nämlich alles Veranstaltungen, die bisher noch nicht so in der Öffentlichkeit standen. Und dann darf ich noch eine Überraschung ankündigen, von der ich hoffe, dass es sich realisiert und die wahrscheinlich, wenn dieser Podcast online geht, noch nicht online ist, aber noch kommt.
Okay, das war jetzt eine komische Spannungskurve, Philipp. Aber wir lassen es mal einfach so stehen.
Ja, weil wir jetzt hier, das haben wir ja am Anfang gar nicht gesagt, wir reden am Sonntagabend 22 Uhr miteinander.
Ja, jetzt schon 10:45.
Nach eben diesen langen, intensiven Tagen. Und manches materialisiert sich tatsächlich erst in den nächsten Tagen. Ja, das ist klar.
Philipp, deswegen sage ich dir an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine ersten Eindrücke und deine Blitzanalysen zu den Themen des Katholikentags 2026 in Würzburg. Ich möchte an die Hörerinnen und Hörer da draußen noch den bekannten Appell richten. Bitte liked, folgt und teilt den Podcast auf den Kanälen eurer Wahl und geht doch auch in den Podcatcher, gebt uns eine Bewertung und ganz besonders wichtig, schließt ein Eule-Abo ab, um unsere Arbeit weiterhin zu unterstützen. Vielen, vielen Dank. Und damit sage ich Tschüss an euch da draußen und Tschüss, Philipp.
Tschüss.